die am Berliner Ostbahnhof sowohl Wunden als auch Seelen. Obdachlosigkeit, sagte sie, ist eine soziale Krankheit. Die traurige Nachricht dazu von Anke Arndt.
Die Berliner Obdachlosenärztin Jenny de la Torre ist tot. Wie ihre Stiftung mitgeteilt hat, ist die Medizinerin gestern im Alter von 71 Jahren gestorben. In dem Nachruf heißt es, die Welt verliere eine Frau, deren Leben und Wirken untrennbar mit der Idee von gelebter Solidarität verbunden war. De la Torre war Fachärztin für Kinderchirurgie und fing in den 90er Jahren an, am Berliner Ostbahnhof Obdachlose zu behandeln. Dafür wurde sie 1997 mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. 2006 eröffnete sie das Gesundheitszentrum für Obdachlose in der Pflugstraße in Berlin-Mitte. Es ist nicht nur Anlaufstelle für medizinische Hilfe, sondern bietet auch psychologische, soziale und rechtliche Unterstützung an. In der SPD gibt es eine kontroverse Debatte um ein sogenanntes Manifest prominenter Parteimitglieder. Es handelte sich lediglich um einen Debattenbeitrag kurz vor dem Parteitag, hieß es in einer ersten Reaktion gegenüber der ARD. Der außenpolitische Sprecher der SPD, Ahmetovic, sprach von einem fragwürdigen Papier. Es sei weder Beschlussvorlage noch werde es eine Mehrheit finden. In dem Manifest fordert unter anderem Ex-Fraktionschef Mützenich und auch Ex-Parteichef Walter Borjans eine Kursänderung in der Russlandpolitik. Sie empfehlen eine Entspannung der Beziehungen zu Moskau und kritisieren außerdem das Hochrüsten des Militärs. Der Zustand der deutschen Wälder ist unverändert besorgniserregend. 4 von 5 Bäumen weisen Schäden auf. Das geht aus der Datenerhebung hervor, die heute in Berlin vorgestellt wurde. Aus dem Hauptstadtstudio Nicole Markwald.
Zwar war die Witterung im vergangenen Jahr günstiger als in den Vorjahren. Doch die Wälder stehen nach wie vor unter Dauerstress. So Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer in der Waldzustandserhebung 2024. Dürre, Hitze und Schädlinge setzen weit verbreiteten Baumarten wie Fichten, Kiefern, Buchen und Eichen zu. So bleibt die sogenannte Kronenverlichtung, also der sichtbare Nadel- oder Blattverlust der Baumkrone, auf einem nahezu unverändert hohen Niveau. Laut Erhebung hat zum Beispiel die Hälfte aller Eichen eine deutliche Kronenverlichtung. Grund sind unter anderem der Befall mit Pilzen wie Mehltau und Fraßschäden durch Insekten.
Polens proeuropäischer Ministerpräsident Tusk hat angekündigt, im kommenden Monat das Kabinett umzubilden. Es werde neue Gesichter geben, sagte er in seiner Regierungserklärung, kurz vor einer Vertrauensabstimmung im Parlament. Tusk hatte die Abstimmung nach der Niederlage seines Lagers bei der Präsidentenwahl am 1. Juni angesetzt. Dabei hatte der rechtskonservative Kandidat Nawrocki gewonnen, der von der oppositionellen Peace-Partei unterstützt wurde. Der könnte zentrale Vorhaben von Tusks Mitte-Links-Regierung blockieren. Die USA haben sich in den Handelsgesprächen mit China grundsätzlich auf ein Abkommen geeinigt. Das gab US-Präsident Trump in Washington bekannt. Demnach sei Peking bereit, seltene Erden und Magnete an die USA zu liefern. Die Zölle auf chinesische Waren sollen laut der Vereinbarung auf 55% steigen. Ursprünglich war ein deutlich höherer Prozentsatz im Gespräch. Das Abkommen sieht außerdem vor, dass chinesische Studenten weiter die Möglichkeit erhalten, an Universitäten in den USA zu studieren. Die formelle Zustimmung durch ihn selbst und Chinas Staatschef Xi stehe allerdings noch aus, schrieb Trump online. Bei den Ermittlungen zum Amoklauf von Graz hat die Polizei im Haus des Attentäters eine Rohrbombe gefunden. Nach Angaben der Behörden war der Sprengsatz aber nicht funktionstüchtig. Am Vormittag wurde mit einer Schweigeminute der Opfer gedacht. Österreich-Korrespondent Wolfgang Fichtel.
Um Punkt 10 Uhr war es soweit. Straßenbahnen, U-Bahnen standen still, Bildschirme wurden dunkel, im Radio eine Minute Schweigen. Landesweit. Es war gestern um 10 Uhr, als die ersten Notrufe ankamen, weil ein Todesschütze an einem Gymnasium in Graz gezielt Menschen erschoss oder schwer verletzte. 10 Todesopfer sind es bis jetzt, vor allem Schülerinnen und Schüler. Eine Lehrerin starb im Krankenhaus. Der Täter erschoss sich danach selbst. Ein 21-jähriger Österreicher aus der Gegend um Graz, ehemaliger Schüler genau dieser Schule, der mehrfach Klassen wiederholen musste, ohne Abschluss abging, arbeitslos war. Das wissen wir bis jetzt. Aber noch keine Auskunft der Polizei über das Motiv.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag zunehmend freundlich mit lockeren Quellwolken und zum Abend dann verbreitet sonnig. Zurzeit in Berlin-Steglitz 17 Grad, in Marzahn 19, in Welzow 16 und in Fürstenwalde-Spree 20 Grad. Morgen sonnig und trocken bei Höchstwerten von 21 bis 25 Grad. Die Zeit 15.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius. Die aus Peru stammende Medizinerin Jenny de la Torre kümmerte sich in Berlin um die Schwächsten in der Gesellschaft. Als Obdachlosenärztin war sie über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Sie behandelte in einer eigens dafür eingerichteten Praxis am Ostbahnhof bedürftige Menschen, deren Wunden und deren Seelen. Dafür wurde sie mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Gestern ist Jenny de la Torre gestorben. RBB24-Redakteurin Liane Gruß erinnert an sie.
Aufgewachsen ist Jenny de la Torre Castro in den peruanischen Anden. Aufgrund des Ärztemangels in ihrer Heimat stand ihr Berufswunsch schon in der Kindheit fest.
Ich wollte einfach nur Ärztin werden, weil ich durch meine Eltern gelernt habe, auch mit offenen Augen durchs Leben zu gehen. Und ich habe viele Menschen gesehen, die nicht zum Arzt gehen, nur weil sie kein Geld haben. Weil es gab damals keine Versicherung oder sowas. Und die Leute mussten immer bezahlen.
Sie bewirbt sich später für ein Stipendium in der sozialistischen DDR. 1976 war das. Studiert erst in Leipzig und kommt für die Facharztausbildung nach Ost-Berlin, wo sie an der Charité zur Kinderchirurgin ausgebildet wird.
Ich habe damals gedacht, naja, dann, wenn es das so ein Land ist, dann geht es dort nicht ums Geld, wenn man Ärztin wird. Das heißt, es geht nur um die Menschen.
Nach dem Studium geht Jenny de la Torre Castro zurück nach Peru. Doch ihr Abschluss wird dort nicht anerkannt. Zurück in Berlin arbeitet sie als Ärztin beim Projekt Schwangere und Mütter in Not.
Da habe ich erstmal meine erste Schule gemacht, was soziale Probleme sind, was obdachlose Frauen, was sie für Probleme haben. Und ich glaube, kein Mensch allein ist dafür schuldig, dass was mit seinem Leben passiert. Die Gesellschaft trägt eine Mitverantwortung.
Ihre erste eigene Praxis für Obdachlose eröffnet Jenny de la Torre Castro 1994. Am Ostbahnhof in einem 12 Quadratmeter kleinen Kellerraum ohne Fenster. Sie ist da, wo sich obdachlose Menschen aufhalten und hat viel zu tun. Schon 1997 erhält sie für ihren Einsatz das Bundesverdienstkreuz, 2002 die Goldene Henne. Von dem Preisgeld gründet sie noch im selben Jahr die Jenny de la Torre Stiftung, mit der sie unbürokratisch medizinische Hilfe für Obdachlose organisieren möchte. 2006 folgt das Gesundheitszentrum für obdachlose Menschen in der Pflugstraße in Mitte, ihr Lebensprojekt.
Das ist ein sehr glücklicher Tag in meinem Leben. Ja, ich hoffe, meine Patienten kommen jetzt und wir können zusammen also dieses Zentrum funktionieren lassen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich meine Patienten ein bisschen mehr anbieten kann als früher. Zum Beispiel die Rechtsberatung, die psychologische Beratung, dass eine Sozialarbeiterin da vor Ort ist und eine Friseurin vielleicht auch noch. Damit kann man schon was anfangen.
Oft wurde Jenny de la Torre Castro gefragt, warum sie das macht. Eine Frage, die sie sich nie gestellt hat.
Man könnte sagen, das ist die Pflicht eines Landes, sich um ihre Bürger zu kümmern. Aber diese Bürger können nicht so lange warten. Sie sind in so einem Zustand und eher die Bürokratie alles abgelaufen ist, da sind sie schon so krank, dass sie überhaupt nicht mehr können. Und dieses Haus ist ein Beweis dafür, dass man was machen kann. Und ich denke, dass dieses Problem nicht unlösbar ist. Man kann sich nicht darauf besinnen, um zu sagen, es gab schon immer Obdachlose, es wird schon immer geben. Und dann braucht man ja nichts mehr zu tun.
Viele Auszeichnungen folgen. Jenny de la Torre Castro vertraut den Menschen und glaubt an sie.
Ich sage immer, man muss den Menschen individuell sehen, nicht über einen Kamm scheren. Und nach 25 Jahren höre ich immer noch andere Geschichten. Alles, was wir brauchen, ist Liebe, Familie, Freunde und eine Aufgabe.
Jenny de la Torre ist tot. Das war eine Würdigung von Liane Gruß. Wir müllen unseren Planeten immer stärker zu Land und vor allem zu Wasser. Ein bedeutender Teil etwa unseres Plastikmülls landet irgendwann im Meer. Bei der UN-Ozeankonferenz in Frankreich haben jetzt 95 Staaten einen Weckruf von Nizza unterzeichnet, berichtet ARD-Korrespondentin Caroline Diller.
Sie wollen sich für ein ehrgeiziges und bindendes Abkommen zur Reduktion von Plastik einsetzen. Die vor allem symbolische Erklärung listet 5 Ziele, die das Abkommen aus Sicht der Unterzeichner enthalten muss. Etwa die Plastikproduktion runterzufahren oder die schädlichsten Plastikarten schrittweise zu verbieten. Ohne diese Punkte gäbe es kein effizientes Abkommen, so Frankreichs Umweltministerin Agnès Pannier-Runacher. Wir können nicht hinter diese Ambitionen zurückfallen. Wir haben eine große Verantwortung gegenüber unseren Bürgern, die konkrete Lösungen erwarten. Wir können sie und uns selbst nicht anlügen, indem wir sagen, dass ein besseres Abfallmanagement und Recycling ausreichen, um das Problem zu lösen. Das ist eine Lüge. Umweltschutzorganisationen haben die Erklärung in weiten Teilen begrüßt, warnen aber davor, die darin genannten Punkte in Genf wieder fallen zu lassen. Im August wird dort über ein verbindliches Plastikabkommen verhandelt. Der Prozess läuft seit 2022 und die Bruchlinien sind seither die gleichen. Vor allem die erdölfördernden Staaten wie Saudi-Arabien, Iran oder Russland bestehen auf dem Prinzip recyceln statt reduzieren und sperren sich gegen Produktionsbeschränkungen. Trevor Manemahager ist Umweltminister der Salomonen, eines Inselstaats im Südpazifik. Er kritisierte in Nizza die politische Blockadehaltung. Diese Krise heute liegt nicht an mangelndem Wissen. Wir wissen alle, dass Plastikmüll eine Krise ist. Diese Krise ist vielmehr eine der Umsetzung und vor allem des Willens, die Plastikverschmutzung anzugehen. Plastic Odyssey heißt das Projekt, mit dem Simon Bernard und sein Team weltweit gute Ideen aufspüren, um die Plastikflut einzudämmen oder schon produziertes Plastik zu recyceln. Sie nutzen das gesammelte Wissen auch für nahezu unmögliche Plastikräumarbeiten, etwa auf abgelegenen Inseln. In Nizza haben Plastic Odyssey und die UNESCO ein gemeinsames Projekt vorgestellt, nämlich die eigentlich geschützten Weltnaturerbestätten im Meer von Plastik zu befreien. Letztes Jahr haben wir auf der Henderson-Insel im Südostpazifik einen Test gemacht und dort 9 Tonnen Plastik eingesammelt. Niemand hatte das bisher geschafft. Wir haben einen Paragliding-Schirm genutzt, ihn in die Luft steigen lassen und den Müll so über den Korallengürtel gehoben. So konnten wir verhindern, dass die Korallen beim Versuch, das Plastik von der Insel runterzubekommen, zerstört werden. Simon hofft, dass in Genf klare Produktionsbeschränkungen für Plastik festgelegt werden, damit auch die Plastic Odyssey irgendwann vorbei ist.
Kampf gegen die Plastikmüllflut im Meer, darüber berichtete von der UN-Ozeankonferenz-Korrespondentin Caroline Diller. Nach Berlin, in die JVA Tegel, ist erneut ein Straftäter nicht vom Ausgang zurückgekehrt. Das hat die Justizverwaltung dem RBB bestätigt. RBB24-Reporterin Sabine Müller berichtet.
Es handelt sich um einen 39-jährigen Mann, der unter anderem wegen 2 Raubtaten zu 5 Jahren Haft verurteilt worden war. Nach Angaben der Justizverwaltung war der Häftling am Sonntagabend nicht von einem unbegleiteten Ausgang zurückgekommen. Der Mann hatte seit September 2024 die Erlaubnis, die JVA Tegel zu verlassen. Seitdem habe er insgesamt 93 unbegleitete Ausgänge unbeanstandet absolviert, heißt es aus der Verwaltung. Bei der Entscheidung über die Ausgangserlaubnis wurden laut Justizverwaltung unter anderem die Auseinandersetzung des Straftäters mit, Zitat, den Straftat verursachenden Persönlichkeitsanteilen und Risikofaktoren berücksichtigt. Außerdem die Tatsache, dass der Mann im Juli 2024 eine Berufsausbildung abschloss, erstmalig. Der 39-Jährige sitzt seit 2018 in der JVA Tegel ein. Zusätzlich zu den 2 Raubtaten wurde gegen ihn zwischenzeitlich noch eine weitere Strafe verhängt, weil er 2019 sexuelle Nötigung und Körperverletzung begangen hatte. Die Berliner Polizei ist eingeschaltet und auf der Suche nach dem Flüchtigen. Aus Justizkreisen heißt es, der Fall sei vom Gefahrenpotenzial her nicht vergleichbar mit anderen Fällen im vergangenen Jahr. Im Juni 2024 hatte ein Doppelmörder seinen ersten unbegleiteten Ausgang aus der JVA Tegel nach über 20 Jahren Haft zur Flucht genutzt. Er konnte 3 Tage später gefasst werden. Kurz darauf entkam ein Vergewaltiger, der sich in Sicherheitsverwahrung befand, während eines begleiteten Ausgangs mit 2 Justizbeamten. Er war knapp eine Woche lang auf freiem Fuß. Wenige Monate vorher, im Februar, hatte ein 54-Jähriger aus der Sicherungsverwahrung der JVA Tegel einen Ausgang zur Flucht genutzt. Er wurde nach rund 3 Tagen in Schleswig-Holstein gefasst.
Sabine Müller über die JVA Tegel, in die erneut ein Straftäter nicht vom Ausgang zurückgekehrt ist.
RBB 24 Inforadio Sport.
In genau einem Jahr beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft. Sie wird in den drei nordamerikanischen Ländern ausgetragen, also in Mexiko, Kanada und vor allem in den USA. Auch in Los Angeles wird gespielt. Wie sich die Stadt darauf vorbereitet, in einer Zeit, in der sie vor allem mit Protesten gegen die Migrationspolitik Schlagzeilen macht, das schildert Korrespondent Andreas Hein.
Auch wenn die aktuellen Proteste in der Stadt die Vorfreude überschatten, ist sich Bürgermeisterin Karen Bass sicher, dass das gelingen kann. Sie schaut nach vorn auf eine Zeit nach den Waldbränden und auf eine Zeit nach den Ausschreitungen.
We had launched a program called Shine LA.
Wir haben das Programm Shine LA aufgesetzt, schon vor einigen Monaten, als Vorbereitung auf die Fußball-WM. Und jetzt brauchen wir Leute aus der gesamten Stadt, die uns in Downtown helfen, damit das gelingt.
Bis dahin ist viel zu tun. Nicht nur in Downtown, wo hunderte Graffiti-Schmierereien entfernt werden müssen. Am Flughafen soll spätestens Anfang 2026 ein automatischer Shuttlezug pendeln. Bisher kommen die Passagiere per Auto oder Bus vom und zum Airport. Für die 8 Spiele der WM werden hunderttausende Gäste aus aller Welt erwartet. Wer die Bürgermeisterin in diesen Tagen hört, der kann erkennen, wie enttäuscht sie davon ist, dass im Moment nicht über Fußball-Großereignisse, sondern über Krawalle in der Stadt gesprochen wird. Und wie unverschämt sie es findet, dass Präsident Trump mit der Entsendung von Soldaten die Lage nur noch weiter anheizt.
We are 12 months away from the World Cup.
Noch 12 Monate bis zur Fußball-WM. Wir brauchen jetzt eine Administration in Washington, die uns hilft, dass die Vorbereitungen laufen. Stattdessen gibt sie über 100 Millionen Dollar aus, um Soldaten hier einzusetzen. Das fühlt sich an, als wären wir hier Teil eines großen Experimentes der Trump-Regierung, die sehen will, was passiert, wenn sie unseren Bundesstaat und unsere Stadt einfach überrollen?
Als Fußball-Generalprobe startet am Wochenende in den USA die Club-WM der FIFA. Auch da wird Los Angeles einer der Austragungsorte sein. Ein Austragungsort, der zeigen will, dass Feiern, Sport und Draußensein das ist, was Los Angeles ausmacht.
Andreas Hein aus Los Angeles. Ob Thomas Tuchel an der WM im nächsten Jahr als englischer Nationaltrainer teilnehmen wird, da gibt es seit gestern zumindest Fragezeichen, Hohn und Spott. In einem Testspiel gegen Senegal kassierte sein Team nämlich die erste Pleite in der Ära Tuchel. Seine Kritiker haben dadurch neue Argumente, berichtet aus London Christoph Preußel.
It's a Senegal storm for Thomas Tuchel and England.
Am Ende haben sie die Mannschaft ausgebuht. Ein zynischer Sturm, wie der Reporter des Senders ITV feststellte. Nach der 1:3-Niederlage gegen Senegal waren viele Fans fassungslos. Es tut weh, titelt heute die Zeitung Daily Mail. In mehreren Zeitungen wird heute analysiert, das sei das erste Mal, dass England gegen eine afrikanische Mannschaft verliert. Genau ein Jahr vor der Weltmeisterschaft sieht es für Thomas Tuchel nach dem 4. Spiel der Nationalmannschaft nicht so dolle aus. Nicht alles war schlecht, sagte der nach dem Spiel.
Not everything was bad. We had a lot of changes. Play against number 19 in the world.
In der Sun heißt es schon, Thomas Tuchel könne es vergessen, den zweiten Stern auf dem Trikot für England zu holen.
Tuchel taumelt schon in England, es berichtete Christoph Preußel aus London.
Werbung. Auf unsere Natur, auf unseren Wald und auf die Krombacher Cashkorken. Mit Sofortgewinnen im Gesamtwert von 10 Millionen Euro und 1 Million Bäume für die Wälder in Deutschland. Jetzt gewinnen und gemeinsam Gutes tun. Krombacher.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Danke, Arndt.
A2 Berlin Richtung Magdeburg zwischen Dreieck Werder und Lenin ist wegen Bergungsarbeiten nur die linke Spur frei. Hier 30 Minuten plus ab Glindow auf der A10. Baustellenstau auf der westlichen A10 vor der Havelbrücke, 20 Minuten plus in Richtung Havelland. Auf der nördlichen A10 Richtung Barnim Stau vor dem Dreieck Barnim. Grund sind Bergungsarbeiten auf dem östlichen Ring, hier 30 Minuten extra. Und auf der südlichen A10 staut es sich von Michendorf zum Dreieck Potsdam, dort 15 Minuten plus. In Berlin wird es zum Feierabend wieder voller. Langer Stau auf der A113 stadtauswärts. Zwischen Spätstraße und Adlershof dauert es gut 30 Minuten länger. Auch auf den Umfahrungen entlang der Autobahn kommt es zu Staus. Staus außerdem auf der A115 stadteinwärts vor der Spanischen Allee mit 20 Minuten plus und auf dem Stadtring in Richtung Wedding ab Kreuz Schöneberg hier 15 Minuten plus. Lange Staus auch in Charlottenburg bei der Umfahrung. Stauschwerpunkte in der Innenstadt sind unter anderem der Alexanderplatz und die Abrissbrücke an der Wuhlheide. RBB 24 Inforadio auch für unterwegs mit unserer App.
20 Minuten nach 3.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Michael Castricius, schönen guten Tag. Armut und Elend kannte Jenny de la Torre schon als Kind. Sie wuchs in schwierigen Verhältnissen in Peru auf, schaffte es aber, ein Medizinstipendium in der DDR zu bekommen. Ab 1994 gab sie in Berlin viel zurück, behandelte und umsorgte Obdachlose am Ostbahnhof. Die Nachrichten geahnt.
Die Berliner Obdachlosenärztin Jenny de la Torre ist tot. Wie ihre Stiftung mitteilte, ist die Medizinerin gestern im Alter von 71 Jahren gestorben. Ingo Jansen, RBB 24.
Die Welt verliere eine Frau, deren Leben und Wirken untrennbar mit der Idee von gelebter Solidarität verbunden war, so die Stiftung. Mit ihrer unerschütterlichen Hingabe habe sie das Leben der Ärmsten verändert. De la Torre wurde 1954 in Peru geboren. Sie war Fachärztin für Kinderchirurgie, promovierte an der Berliner Charité und fing in den 1990er Jahren an, am Berliner Ostbahnhof obdachlose Menschen zu behandeln. Dafür wurde sie 1997 mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. 2006 eröffnete sie das Gesundheitszentrum für Obdachlose in der Pflugstraße in Berlin-Mitte. Es dient als Anlaufstelle für medizinische Hilfe, bietet aber auch psychologische, soziale und rechtliche Unterstützung an. De la Torre definierte Obdachlosigkeit als soziale Krankheit und medizinische Hilfe als Menschenrecht.
Polens proeuropäischer Ministerpräsident Tusk hat angekündigt, im kommenden Monat das Kabinett umzubilden. Es werde neue Gesichter geben, sagte er in seiner Regierungserklärung, kurz vor einer Vertrauensabstimmung im Parlament. Tusk hatte die Abstimmung nach der Niederlage seines Lagers bei der Präsidentenwahl am 1. Juni angesetzt. Dabei hatte der rechtskonservative Kandidat Nawrocki gewonnen, der von der oppositionellen PiS-Partei unterstützt wurde. Der könnte zentrale Vorhaben von Tusk mit der Linksregierung blockieren. Die USA haben sich in den Handelsgesprächen mit China grundsätzlich auf ein Abkommen geeinigt. Das gab US-Präsident Trump in Washington bekannt. Demnach sei Peking bereit, seltene Erden und Magnete an die USA zu liefern. Die Zölle auf chinesische Waren sollen laut der Vereinbarung auf 55% steigen. Ursprünglich war ein deutlich höherer Prozentsatz im Gespräch. Das Abkommen sieht außerdem vor, dass chinesische Studenten weiter die Möglichkeit erhalten, an Universitäten und Hochschulen in den USA zu studieren. Die formelle Zustimmung durch ihn selbst und Chinas Staatschef Xi stehe allerdings noch aus, schrieb Trump. In der SPD gibt es eine kontroverse Debatte um ein sogenanntes Manifest prominenter Parteimitglieder. In dem Papier fordern unter anderem Ex-Parteichef Walter Borjans und Ex-Fraktionschef Mützenich eine Wiederannäherung an Russland. Aus dem Willy Brandt heraus hieß es, es handelte sich lediglich um einen Debattenbeitrag. Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte.
In dem sechsseitigen Papier, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, verlangen die Unterzeichner eine schrittweise Rückkehr zur Entspannung der Beziehungen zu Russland und sprechen von einer Zusammenarbeit. Sie kritisieren zudem das Hochrüsten des Militärs sowie die Stationierung neuer Mittelstreckenraketen in Deutschland. Aus der Parteispitze heißt es in einer ersten Reaktion, solange Moskau das Ziel der Eroberung anderer Staaten verfolge, werde es keine Normalisierung der Beziehungen geben. Der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Ahmetovic sprach von einem inhaltlich in weiten Teilen fragwürdigen Papier, das nicht Beschlusslage in der Fraktion oder Partei sei. Es würde im Falle einer Einbringung auf dem Bundesparteitag auch keine Mehrheit finden.
Etwa jedes siebte Unternehmen in Deutschland ist in den vergangenen 12 Monaten von einem Cyberangriff betroffen gewesen. Zu diesem Schluss kommt eine repräsentative Umfrage des TÜV-Verbandes. Aus dem Hauptstadtstudio Birte Sönnigsen.
Cyberkriminelle stehlen sensible Daten. Oder sie legen ganze Firmen lahm und fordern Lösegeld. Die Zahl der erfolgreichen Angriffe steigt seit Jahren. Dabei dürften längst nicht alle Fälle öffentlich werden. Fachleute gehen von einer hohen Dunkelziffer aus. Laut Umfrage des TÜV-Verbandes sehen sich die meisten Unternehmen aber gut gerüstet gegen Cyberangriffe. Rund 90% bewerten ihre eigene Cybersicherheit als gut oder sehr gut. Dieser Einschätzung widerspricht die Präsidentin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Claudia Plattner. Die Selbsteinschätzung der Unternehmen sei ein Stück weit Wunschdenken. Laut Plattner zeigt sich in der Praxis, dass vor allem kleinere Unternehmen noch nicht mal die meisten Basisanforderungen für Cybersicherheit erfüllen.
Der Zustand der deutschen Wälder ist unverändert besorgniserregend. 4 von 5 Bäumen weisen Schäden auf. Das geht aus der Datenerhebung hervor, die heute in Berlin vorgestellt wurde. Die Wälder befinden sich im Dauerstress, betonte Bundeslandwirtschaftsminister Rainer. Dürre, Hitze und Schädlinge setzten weit verbreiteten Baumarten wie Fichten, Kiefern, Buchen und Eichen zu. Laut Erhebung hat zum Beispiel die Hälfte aller Eichen deutlich weniger Blätter in den Kronen. Grund sind unter anderem der Befall mit Pilzen wie Mehltau und Fraßschäden durch Insekten. Bei den Ermittlungen zum Amoklauf von Graz hat die Polizei im Haus des Attentäters eine Rohrbombe gefunden. Nach Angaben der Behörden war der Sprengsatz aber nicht funktionstüchtig. Daneben seien 2 Abschiedsbriefe des Täters gefunden worden. Sie lassen aber keine Rückschlüsse auf das Motiv des Täters zu. Der 21-Jährige hat gestern an seiner ehemaligen Schule 10 Menschen erschossen. Anschließend beging er Suizid. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag zunehmend freundlich mit lockeren Quellwolken und zum Abend dann verbreitet sonnig. Aktuell in Berlin-Steglitz 17 Grad, in Marzahn 19, in Welzow 16, in Fürstenwalde-Spree 20. Morgen sonnig und trocken bei 21 bis 25 Grad. Die Zeit 15.26 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius. Das gute alte Telefonbuch ist eine Schatzkarte für Trickbetrüger. Über heute kaum noch verbreitete Vornamen filtern sie Senioren heraus, Helga, Heinrich, Gisela oder Günther, und rufen an. Die Telefonnummer steht ja praktischerweise gleich daneben. Es folgt der berüchtigte Enkeltrick. Die Täter geben sich als Verwandte in Geldnot aus oder auch als Autoritäten, Polizei, Rentenversicherung, Anwalt, Behörden. Dem Bundeskriminalamt wurden im letzten Jahr 6.636 solcher Fälle bekannt, bei sicher sehr hoher Dunkelziffer. Über Gegenmaßnahmen beraten seit heute internationale Experten im brandenburgischen Teltow. Ich spreche mit Christian Matzdorf von der Berliner Hochschule für Wirtschaft und Recht, der sich ausführlich unter anderem mit dem Enkeltrick beschäftigt hat. Schönen guten Tag, Herr Matzdorf.
Schönen guten Tag.
Skepsis und Vorsicht des potenziellen Opfern vor allem zu raten. Aber wie können wir von außen geschützt werden vor solchen Angriffen? Durch Polizei, Technik oder Ähnliches?
Technische Sicherungen sind kaum möglich, zumindest nicht bei diesen Anrufen, die Sie jetzt hier beschrieben haben. Und auch die Polizei kann das nicht verhindern. Die beste Möglichkeit, um sich zu schützen, ist tatsächlich die eigene Vorsicht und einige kleine Vorsichtsmaßnahmen, die wir auch im Weiteren hier besprechen können. Das sind Möglichkeiten, die man tatsächlich nur selber durchführen kann, die auch selber ganz für sich, für die eigene persönliche Sicherheit sorgen.
Wer sind denn die Täter? Das sollen ja ganze Gruppen sein.
Das sind sehr gut organisierte Gruppen. Wir haben große Gruppierungen in der Türkei gehabt. Es gibt Gruppen, die aus dem osteuropäischen Raum kommen. Allen gemein ist, dass sie dieses Geschäftsmodell, ich sage das in Anführungsstrichen, entwickelt haben und perfektioniert haben. Das heißt, sie haben so, wie es früher schon üblich war, Menschen, die Anrufe durchführen, diejenigen, die hier zum Opfer dieser Anrufe werden, veranlassen, bestimmte Dinge zu tun oder zu lassen, vielleicht Überweisungen zu tätigen oder möglicherweise auch Geld, Schmuck oder Ähnliches auszuhändigen auf der einen Seite. Und dann arbeitsteilig die Menschen, die etwas abholen, an der Tür abholen oder die etwas vorbereiten, was dann möglichst authentisch wirkt. Und diese hohe organisierte Form des Vorgehens, die arbeitsteilige Form und die Unmengen von Taten, die begangen werden hier mit quasi einem Durchsetzungsrhythmus von mehreren Taten pro Stunde, die sind lukrativ für Kriminelle und die ziehen auch wieder neue Kriminelle an.
Wie lukrativ das sein kann, haben wir in Potsdam gesehen im Februar. Da hat eine ältere Dame 220.000 Euro verloren. Ihr Enkel habe angeblich einen tödlichen Unfall verursacht und brauche eine Kaution. Das war der Trick. Wie können wir gerade unsere Senioren, aber auch uns selber schützen? Also welche Tipps sollten wir denen geben?
Wir müssen tatsächlich bei den Tipps überlegen, mit welcher Altersgruppe haben wir es zu tun. Sind es eher technikaffine Menschen oder sind es Menschen, die schon vielleicht im fortgeschrittenen Lebensalter technisch nicht mehr auf dem Stand der Dinge sind? Ganz, ganz simple Tricks, die jeder behalten kann und die auch jeder berücksichtigen kann, sind die, sich vorher in der Familie mit Freunden Codenamen, Codeworte auszudenken oder im Zweifelsfall einfach geschickte Nachfragen zu stellen. Ich gebe ein kleines Beispiel, was ganz simpel ist. Da ruft jemand an und leider hat man auch schon den Vornamen verraten. Also ruft jemand an und sagt, na, hörst du denn nicht, wer ich bin? Weißt du nicht, wer hier gerade anruft? Bist du es, Christian? Christian, dein Sohn, alles wunderbar. Ich bin hier am Telefon. Dann fragen wir diesen Christian doch einfach mal, wo die Blumen hingestellt worden sind am gestrigen Tag. Ob die noch auf dem Fensterbrett stehen oder wie er denn darauf gekommen ist, so schöne gelbe Narzissen zu verschenken oder ähnliches. Und dann wird es schwierig für die Täter, denn sie wissen nicht, ob es überhaupt einen Blumenstrauß gibt und ob der überhaupt in der Wohnung aufgestellt worden ist.
Weiterhin perfektionieren Betrüger ihre Fake-Mails. Wir beobachten das alle, wenn da Post kommt von der Sparkasse, von der DHL, von Amazon. Getarnte Verführung ist das oft, auf toxische Links nämlich zu klicken. Ja, wie können wir das verhindern? Beispielsweise Unternehmen selber, die ja auch davon betroffen sind, dann indirekt, also wie DHL oder Amazon, können die ihre Kommunikation mit uns nicht sicherer machen, dass solche Links da nicht auftauchen können in den Fakes?
Also ich gebe hier ein Beispiel aus meiner Hochschule, die ich hier vertrete, der HWA Berlin. Wir haben ein sehr gut funktionierendes IT-Support-Team, was einerseits für Aufmerksamkeit für das Thema gesorgt hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Menschen müssen sensibilisiert werden, die Mitarbeitenden müssen sensibilisiert werden. Und auf der anderen Seite über jeden Hinweis dankbar ist, wenn wieder eine Mail mit falschen Absendern, mit externen Absendern hier unterwegs ist, die verleiten soll dazu, dass man etwas anklickt, etwas veranlasst, dass man das sofort meldet und dass diese Mails gesperrt werden. Ein Schutz von vornherein gegen Mails dieser Art, der ist fast nicht möglich oder sagen wir mal technisch fast unmöglich, denn gerade auch große Betriebe, große Firmen sind darauf angewiesen, sozusagen von allen Quellen aus aller Welt, von allen Seiten Mails zu bekommen. Da wären bestimmte Filter kontraproduktiv. Aber eine Sensibilisierung hier und die Möglichkeit, ganz schnell entsprechende technische Vorkehrungen zu treffen, wenn etwas im Umlauf ist, das ist wohl das beste Mittel.
Und die Möglichkeiten für Betrüger werden ja immer besser durch KI auch. Sie können verfeinern ihre Mails und auch ihre Stimmen.
Jetzt haben wir den ganzen Bogen schon gespannt hier von den ganz einfachen, simplen, ich sage es in Anführungsstrichen, Telefonbetrügereien, wie man sie schon seit Jahren oder Jahrzehnten kennt, bis hin zu KI-generierten Anrufen beziehungsweise Anrufen mit KI-generierten Stimmen, die natürlich wesentlich schwieriger zu entlarven sind und wo man mit anderen Möglichkeiten und anderen Tricks, sage ich mal, arbeiten muss, um zu vermeiden, dass man Opfer eines derartigen Anrufs wird. Das ist der ganze Bogen. Und KI-generierte Stimmen, das ist das, was momentan ganz stark vertreten ist hier in den Medien, in der Öffentlichkeit auch, weil es tatsächlich schon einige Opfer gegeben hat.
Herzlichen Dank. Christian Matzdorf war das von der Berliner Hochschule für Wirtschaft und Recht. Ich danke Ihnen, Herr Matzdorf.
Sehr gerne. Alles Gute.
15:32 Uhr. In 20 Jahren will Brandenburg klimaneutral wirtschaften. Das bedeutet, dass alle durch Produktion oder Dienstleistungen verursachten Treibhausgase durch Klimaschutzmaßnahmen kompensiert werden müssen. Wirtschaftsminister Daniel Keller, SPD, will Wertschöpfung in der Industrie mit Klimaneutralität verbinden. Ein passendes Gutachten der Wirtschaftsforscher der Prognos AG wurde heute im Wirtschaftsausschuss des Landtages vorgelegt. Zu den Handlungsempfehlungen Informationen von Thorsten Südow.
Das Rüdersdorfer Cemex Zementunternehmen und auch das ArcelorMittal Stahlwerk in Eisenhüttenstadt brauchen für ihre Produkte viel Energie und setzen dabei große Mengen des klimaschädlichen Kohlendioxids frei. Um die Arbeitsplätze und wichtige Produkte in Brandenburg zu halten und Klimaneutralität anzupeilen, schlagen die Wirtschaftsforscher von Prognos vor, unter anderem dort das Kohlendioxid künftig abzutrennen. Prognos-Projektleiter Sebastian Lübbers.
Der CO2-Preis wird langfristig und mittelfristig steigen. Das heißt, hier haben wir einen wirtschaftlichen Druck für diese Unternehmen, dass sie die Emissionen wegbekommen. Und ein Teil wäre dann die Abscheidung. Neben vielen anderen Transformationstechnologien wäre aber die Abscheidung ein zentraler Meilenstein für diese Branche, um auf netto Null zu kommen.
Im Prognosgutachten werden für die Kohlendioxidabscheidung im Land Brandenburg bis zum Jahr 2045 Investitionskosten von 2,4 Milliarden Euro errechnet. Hinzu kommen mehr als 1 Milliarde Euro für ein Leitungsnetz, um das Kohlendioxid von Brandenburgs Industriestandorten wegzutransportieren. Brandenburg werde nicht zur CO2-Lagerstätte, sagt Wirtschaftsminister Daniel Keller von der SPD.
Die derzeitigen Diskussionen sind so, dass wir uns eine Offshore-Speicherung oder eine Speicherung in den nordeuropäischen Ländern vorstellen können. Eine Speicherung in Brandenburg ist derzeitig nicht vorgesehen bei der Landesregierung. Wir wollen aber vor allem das leitungsgebundene System aufbauen, um das zu ermöglichen.
Die Brandenburger Landesregierung werde sich jetzt daran machen, eine Strategie zum Umgang mit Kohlendioxid zu erarbeiten, gemeinsam mit Unternehmern, deren Firmen noch viel Kohlendioxid freisetzen, aber auch mit Unternehmern, die aus Kohlenstoff und Elektrolysewasserstoff synthetische Treibstoffe herstellen, sagt Keller.
Wenn wir die Wertschöpfung in unserem eigenen Land haben wollen, die Industrie auch hier im Land behalten wollen, dann müssen wir Lösungen finden. Und CCS und CCU, also das Abscheiden von CO2, leitungsgebunden wegzutransportieren oder am Ende daraus auch etwas Neues zu produzieren, bietet eine große Chance. Und wir haben mit dem Gutachten gezeigt, welche Möglichkeiten gibt es.
Kritische Worte für die Pläne zur Abscheidung, zum Transport und zur Lagerung von CO2 findet Axel Kruschert vom Brandenburger Bund für Umwelt und Natur.
Es ist jetzt schon klar, dass kein Unternehmen diese Technologie einführen wird, ohne hochsubventioniert zu sein. Also sie müssen viel Steuergeld hineinstecken, damit das überhaupt wirtschaftlich wird. Dieses Geld fehlt dann an anderer Stelle, wo es meiner Ansicht nach viel sinnvoller eingesetzt werden könnte.
Zeitdruck und Entscheidungsdruck sind da. Laut Prognosgutachten müssten für die Klimaneutralität im Jahr 2045 6,2 Millionen Tonnen Kohlendioxid in Brandenburg durch die CCS-Technologie vermieden werden.
Aus Potsdam, Landespolitikreporter Thorsten Südow.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
In größeren Städten hat sich Carsharing längst etabliert. So bequem das ist, ein Blick in die Geschäftsbedingungen ist wichtig. Denn da lauern teure Überraschungen, warnt Wirtschaftsreporterin Tabea Schoser.
Der Berliner Anwalt für Verkehrsrecht, Alexander Einfinger, hatte schon einige Fälle auf dem Tisch, in dem sich Kunden beim Carsharing falsch verhalten haben.
Was häufiger vorkommt, sind so, dass man eine Vertragsstrafe zahlen muss, weil man ein Fahrzeug geraucht hat oder weil man einen anderen Fahrer eingesetzt hat. Das kommt relativ häufig vor. Dann sagt man, oh, mir ging es nicht so gut, mir war ein bisschen übel und ich habe meine Frau weiterfahren lassen. Oder es ist sogar so, dass halt wirklich man einfach den Kumpel mal fahren lässt, man kommt von der Party und man macht sich darüber keine Gedanken. Aber das wäre alles ein Verstoß gegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen und entsprechend führt das auch dann zu einer Vertragsstrafe leider.
Das kann dann ein paar hundert Euro kosten. Beim Carsharing gilt null Probille, Rauchverbot und keine Fahrerwechsel. Verstöße fallen spätestens beim Unfall auf. Viele Autos haben auch Rauchsensoren und Blitzerfotos entlarven falsche Fahrer. Anwalt Alexander Einfinger kennt aber auch Fälle, in denen der Fahrer eigentlich nichts falsch gemacht hat.
Der häufigste Fall ist eigentlich wirklich, dass sich das Carsharing-Unternehmen bei der Fahrerin oder dem Fahrer meldet und sagt, wir haben mitbekommen, dass es da einen Schaden am Fahrzeug gab und der wurde uns nach ihrer Miete gemeldet.
Das kann zum Beispiel passieren, wenn man vergessen hat, vor der Miete die Schäden zu melden oder welche übersehen hat. Dann können einem Schäden zugeschrieben werden, für die man eigentlich nichts kann.
In diesem Falle sollte man auf jeden Fall erstmal Ruhe bewahren und nicht voreilig handeln. Oft ist es so, dass Mandantinnen bei uns in so Rechtfertigungsnot sich so ein bisschen fühlen und dann auch sagen, ja, habe ich nicht gesehen den Schaden oder irgendwas. Also grundsätzlich sollte man sich zu dem Schaden nicht äußern, denn die Beweislast ist ja gerade auf der anderen Seite.
Das bedeutet, die Carsharing-Firma muss im Zweifel beweisen, dass der Fahrer schuld ist. Passiert aber tatsächlich ein Unfall, sollte man ihn immer melden und die Polizei rufen. Sonst drohen Konsequenzen, warnt der Anwalt. Auch die Carsharing-Anbieter, wie das Berliner Unternehmen Miles, schreiben das vor. Die Versicherung läuft dann über die Firma.
Wenn es tatsächlich dazu kommt, dass man mit einem Miles-Fahrzeug einen Unfall hat, den man selbst verschuldet hat, dann ist man vollkaskoversichert, allerdings mit einer Selbstbeteiligung. Die liegt dann bei einem normalen Pkw in Höhe von 900 Euro, kann aber reduziert werden,
erklärt Sprecherin Nora Götte. Ab einem Euro pro Miete kann man bei Miles die Selbstbeteiligung senken. Das werde auch oft genutzt. Um Schäden aufzuklären, hat das Unternehmen moderne Technik in den Autos verbaut.
Größere Schäden können wir Nutzerinnen zuordnen. Wenn du jetzt einen Spiegel abgefahren hast und das uns aber nicht gemeldet hast, dann können wir das halt im Nachgang trotzdem feststellen, weil da ja auch eine Technik im Auto verbaut ist, die halt irgendwie Vibration oder härtere Vibration spürt beispielsweise.
Grundsätzlich empfiehlt sie aber immer, vor der Fahrt um das Carsharing-Auto rumzugehen und Schäden am Auto zu dokumentieren.
Tabea Schoser über Kosten und andere Fallen beim Carsharing.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Anke Arndt.
A2 Berlin Richtung Magdeburg zwischen Dreieck Werder und Lenin ist wegen Bergungsarbeiten nur die linke Spur frei. Hier bis zu eine Stunde Wartezeit ab Glindow auf der südlichen A10. Baustellenstau auf der westlichen A10 vor der Havelbrücke 30 Minuten plus in Richtung Havelland und 20 Minuten in Richtung Werder. Auf der nördlichen A10 Stau vom Dreieck Pankow bis zum Dreieck Barnim, hier 30 Minuten extra. Vorsicht auf der A115 in Richtung Dreieck Nutetal. Zwischen Saarmund und Dreieck Nutetal brennt ein Fahrzeug. In Berlin läuft der Feierabendverkehr. Viel Geduld brauchen Sie auf der A113 statt auswärts. Zwischen Dreieck Neukölln und Adlershof dauert es gut 45 Minuten länger. Auf sämtlichen Umfahrungen kommt es zu erheblichen Staus. Und Staus haben wir auch auf der A115 statt einwärts vor der Spanischen Allee, 20 Minuten plus, sowie auf dem Stadtring Richtung Wedding ab Kreuz Schöneberg, hier 20 Minuten plus. Weitere Stauschwerpunkte sind unter anderem Alexanderplatz, Schlesisches Tor und die Brücke an der Wuhlheide. RBB 24 Inforadio, auch für unterwegs mit unserer App.
20 Minuten vor 4. RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mein Name ist Michael Castricius, schönen guten Tag. In Peru geboren, in Berlin gestorben. Die als Obdachlosenärztin bekannt gewordene Medizinerin Jenny de la Torre ist tot. Seit 1994 hat sie Bedürftige am Berliner Ostbahnhof behandelt und umsorgt. Die Nachrichten dazu, Anke Arndt.
Die Berliner Obdachlosenärztin Jenny de la Torre ist tot. Wie ihre Stiftung mitteilte, ist die Medizinerin gestern im Alter von 71 Jahren gestorben. In dem Nachruf heißt es, die Welt verliere eine Frau, deren Leben und Wirken untrennbar mit der Idee von gelebter Solidarität verbunden war. De la Torre war Fachärztin für Kinderchirurgie und fing in den 90er Jahren an, am Berliner Ostbahnhof Obdachlose zu behandeln. Dafür wurde sie 1997 mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. 2006 eröffnete sie das Gesundheitszentrum für Obdachlose in der Pflugstraße in Berlin-Mitte. Es ist nicht nur Anlaufstelle für medizinische Hilfe, sondern bietet auch psychologische, soziale und rechtliche Unterstützung an. In der SPD gibt es eine kontroverse Debatte um ein sogenanntes Manifest prominenter Parteimitglieder. Es handelte sich lediglich um einen Debattenbeitrag kurz vor dem Parteitag, hieß es in einer ersten Reaktion gegenüber der ARD. Der außenpolitische Sprecher der SPD, Armetovic, sprach von einem fragwürdigen Papier. Es sei weder Beschlussvorlage noch werde es eine Mehrheit finden. In dem Manifest fordern unter anderem Ex-Fraktionschef Mützenich und Ex-Parteichef Walter Borjans eine Kursänderung in der Russlandpolitik. Sie empfehlen eine Entspannung der Beziehungen zu Moskau und kritisieren außerdem das Hochrüsten des Militärs sowie die Stationierung neuer US-Mittelstreckenraketen in Deutschland. Der polnische Ministerpräsident Tusk hat vor einer Vertrauensabstimmung im Parlament eingeräumt, dass es für seine Regierungskoalition schwierig wird. Der Sieg des nationalkonservativen Kandidaten Nawrocki bei der Präsidentenwahl stelle eine große Herausforderung dar, betonte Tusk. Mit der Vertrauensfrage wolle er sichergehen, dass er noch ein Mandat habe. Aus Warschau Martin Adam.
Nawrocki, der Kandidat der rechtspopulistischen Oppositionspartei PiS, wird sehr wahrscheinlich die Strategie von Amtsinhaber Andrzej Duda weiterverfolgen, zentrale Regierungsvorhaben per Veto zu blockieren. Die Präsidentschaftswahl wird vor allem als Kritik an der bisherigen Regierungsarbeit interpretiert. Donald Tusk aber will weiter regieren und sich dafür von seiner Koalition per Vertrauensfrage bestätigen lassen. Die Koalitionsparteien verfügen im Parlament über eine knappe Mehrheit von 12 Stimmen. Allerdings umwirbt die PiS-Partei mit dem Vorschlag einer neutralen Expertenregierung als Übergangslösung Teile der Koalition.
Die USA haben sich in den Handelsgesprächen mit China grundsätzlich auf ein Abkommen geeinigt. Das gab US-Präsident Trump in Washington bekannt. Demnach sei Peking bereit, seltene Erden und Magnete an die USA zu liefern. Die Zölle auf chinesische Waren sollen laut der Vereinbarung auf 55% steigen. Ursprünglich war ein deutlich höherer Prozentsatz im Gespräch. Das Abkommen sieht außerdem vor, dass chinesische Studenten weiter die Möglichkeit erhalten, an Universitäten in den USA zu studieren. Die formelle Zustimmung durch ihn selbst und Chinas Staatschef Xi stehe allerdings noch aus, schrieb Trump online. Russland hat die Leichen von mehr als 1200 gefallenen Soldaten an die Ukraine übergeben. Das hat die Regierung in Moskau bestätigt. Nach Angaben eines Kreml-Beraters hat auch die Ukraine ihrerseits die Leichen von 27 russischen Soldaten übergeben. Unser Korrespondent für Russland, Björn Blaschke.
Zuvor hatte Russland tagelang kritisiert, dass die Ukraine sich der Übergabe, die Moskau eine humanitäre Aktion nannte, verweigerte. Kiew wurde aufgefordert, den in Istanbul Anfang des Monats getroffenen Vereinbarungen nachzukommen. Russland hatte die Leichen am Wochenende in Kühltransportern zur Übergabe gebracht. Die Ukraine kritisierte, es habe keine Terminabsprache gegeben. Fest steht, bei den Verhandlungen in der Türkei wurde die Rückgabe der sterblichen Überreste von insgesamt mehr als 6000 Soldaten vereinbart, von Russland an die Ukraine.
Der Zustand der deutschen Wälder ist unverändert besorgniserregend. 4 von 5 Bäumen weisen Schäden auf. Das geht aus der Datenerhebung hervor, die heute in Berlin vorgestellt wurde. Die Wälder befinden sich im Dauerstress, betonte Bundeslandwirtschaftsminister Rainer. Dürre, Hitze und Schädlinge setzten weit verbreiteten Baumarten wie Fichten, Kiefern, Buchen und Eichen zu. Laut Erhebung hat zum Beispiel die Hälfte aller Eichen deutlich weniger Blätter in den Kronen. Grund sind unter anderem der Befall mit Pilzen wie Mehltau und Fraßschäden durch Insekten. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag zunehmend freundlich mit lockeren Quellwolken und zum Abend dann verbreitet sonnig. Aktuell in Berlin-Wannsee 18 Grad, in Steglitz 20, in Doberlo-Kirchhain 17 und in Rüdersdorf 21 Grad. Morgen sonnig und trocken bis 25 Grad. Die Zeit 15.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Die Messe Berlin ist zurück, behauptet ihr Chef Mario Tobias. Den Einbruch der Corona-Krise habe das Unternehmen überwunden. Im vergangenen Jahr gab es einen Umsatzrekord. Aber nicht alles ist rosig. Es gibt Konkurrenz im Ausland, Sanierungsbedarf auf dem Gelände. Dazu kommt das Chaos und der geplante Umbau am Autobahndreieck Funkturm. Wie also steht es um die Berliner Messe? Sebastian Schöbel hat sich da umgehört.
Das soll er sein, der Soundtrack der Zukunft. Zumindest in der Vorstellung der Tech-Messe GITEX. In Halle 2 der Messe Berlin, auf einer Bühne mit großen Bildschirmen, stellt sich die neueste Veranstaltung im Berliner Messekalender vor. In der IT-Branche ist die GITEX, gegründet in Dubai, eine der größten und ältesten Tech-Messen für Startups überhaupt. Die Vereinigten Arabischen Emirate drängen mit diesem Format ins Ausland als Teil ihrer IT-basierten Wachstumsstrategie, die sie langsam von Gas- und Ölexporten unabhängiger machen soll. Und natürlich international einflussreicher, wie man GITEX-Chefin Trixie Lohmiermann auch anhört.
We are the Congress here that wants to move policies into progress and actions.
Wir sind die Messe, die aus politischen Ideen Fortschritt und konkrete Handlungen machen will. Weniger Posen, mehr Wandel. Und zwar schnell.
Kai Wegner, Berlins regierender Bürgermeister, ist natürlich zum Auftakt gekommen, um Berlin zum Herz der gesamten europäischen Start-up-Szene zu erklären und damit zum natürlichen Standort einer solchen Messe.
Zeigt die Strahlkraft unseres Messestandortes. Und das ist eine bedeutende Messe, die wir jetzt haben. Und liebe Trixie, wir wollen, dass die GITEX sich in Berlin wohlfühlt.
Einen 3-Jahres-Vertrag hat die GITEX mit der Messe Berlin abgeschlossen, mit der Option, um 2 Jahre zu verlängern. Und laut Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey dürfen es auch gerne mehr werden.
We are open to do this for a lot of years. Let's have a good start here. Thanks to everyone.
Am Rand von Halle 6, etwas abseits vom Trubel, steht Mario Tobias. Der Chef der Messe Berlin war damals 2023 dabei, als eine Berliner Delegation um Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey die GITEX nach Deutschland holte. Das Millionengeschäft mit den Messegroßveranstaltungen, bei dem Berlin mitmischen will, ist ein internationaler Markt, sagt Tobias, der nach klaren Maßgaben und Vorstellungen abläuft.
Und dann sucht man sich eine Messegesellschaft raus, mit der man arbeiten kann, die ein modernes Messegelände haben, die die richtige Größe haben, die logistisch gut angebunden sind, wo es die Hotels gibt, wo wir mit den Teams zusammenarbeiten, die auch Erfahrung haben. große internationale Messen auszurichten. Und dann spricht man mit denen und schaut, dann dort ein fremdes Messegelände zu mieten. Das ist das, was wir in Singapur machen oder in Shanghai. Und das ist das, was die Kollegen aus Dubai jetzt hier für Europa mit uns in Berlin machen. Das heißt, sie kommen, mieten die Hallen, mieten diese technischen Services dabei, mieten das Marketing. Das unterstützen wir alles, je nachdem, wie groß man reinkommt, wie viele Ausstellende und wie viele Gäste herkommen.
Für die Berliner Messe winkt nun ein Millionengeschäft, hofft Tobias, auch wenn die Ankündigungen der Gitex-Macher etwas zu optimistisch waren. Letztlich kamen zur Erstausgabe in Berlin statt der angekündigten 2500 nur 1400 Aussteller. Der Optimismus, der rund um die Gitex regelrecht zelebriert wird, passt zur aktuellen Stimmung der Berliner Messe. Es geht wieder aufwärts. Das Corona-Tief ist überwunden. Das Messegeschäft läuft.
Nach der Pandemie, die Zeiten sind zum Glück sehr, sehr schnell vorbeigegangen. Wir sind mit allen Messeformaten wieder da. Die Grüne Woche hat über 300.000 Besucherinnen und Besucher wieder gehabt. Die ITB wieder über 100.000. Also die Messeformate sind definitiv zurück. Und das, was manche Menschen befürchtet hatten, will man sich denn danach überhaupt wieder sehen? Man kann doch alles online machen. Nein, Menschen müssen einander treffen, müssen einander sehen.
Fast 481 Millionen Euro Umsatz hat das landeseigene Unternehmen im vergangenen Jahr gemacht. Übrig blieb ein Überschuss von rund 55 Millionen Euro. Allerdings stammen davon 25 Millionen Euro aus dem Geschäft mit dem Flüchtlingszentrum auf dem Ex-Flughafen Tegel. Kritiker sagen, durch diesen Auftrag des Landes Berlin habe sich die Messe wirtschaftlich nach Corona saniert und an den teils höchst problematischen Bedingungen in Tegel mitverdient. Tobias aber rechnet anders.
Das Geld, was dort umgesetzt wurde, wo wir im Auftrag des Landes Berlin die Sicherheit übernommen haben, die Bauten übernommen haben, das ist auch etwas, was wir natürlich hier wieder am Standort Berlin reinvestieren. Das heißt, das ist Geld, was im Endeffekt in Berlin dann bleibt. Vor dem Hintergrund ist das etwas, was wir aus Überzeugung tun als Landesunternehmen, unser Land, unsere Stadt Berlin auch zu unterstützen, wenn sie unsere Hilfe braucht. Aber das Allerwichtigste ist, wir sind mit unserem Kerngeschäft massiv zurück.
For the first time on the OIDEF campus Berlin with a community working together on the future.
Ein paar Kilometer stadteinwärts schüttet ein Berliner Wirtschaftspromi Wasser in den Messewein. Reinhard Müller. Der Mann, der den OIREF-Campus am Schöneberger Gasometer erdacht und zum Erfolg geführt hat, lobbyiert seit ziemlich genau einem Jahr für eine radikale Idee. Die Messe vom Funkturm wegholen und auf dem Ex-Flughafen Tempelhof neu errichten.
Vor die Hangarflächen, ohne dass wir den Baukörper berühren, würde man entsprechende Messehallen bauen. Und vor allen Dingen, was Berlin dringend fehlt, ist ein großes Konferenzzentrum für 5.000, 6.000, 7.000 oder bis zu 10.000 Leuten, multifunktional, wo man auch internationale Großveranstaltungen, Konzerte, aber auch Kongresse und Ähnliches macht. Sowas brauchen wir in dieser Stadt, um die wirtschaftliche Kraft dieser Stadt vor allen Dingen im Bereich Tourismus zu stärken.
Rund 800 Millionen Euro würde das kosten, so Müller. Also ziemlich genau das, was in die Sanierung des Messegeländes gesteckt werden müsse. Dieses Geld sei bei einem Neubau besser angelegt, meint der Architekt.
Die alten Messehallen, also die würden wir dringend erhalten, weil wir glauben, dass dieser Standort, wie es früher auch war, hervorragend geeignet ist für besondere Messen. Nehmen wir mal Antiquitätenmesse, die Kunstmessen, Oldtimer und Ähnliches. Das findet da ja auch teilweise statt, im Sommergarten und so weiter. Ich würde die beiden Hallen an der Jaffee-Straße, die müssen auch behalten bleiben. Das sind nämlich die fehlenden Hallen Sportarenen, die für die Basketballer und die Volleys, die Berlin Volleys und Ähnliches benutzt werden. Die sind nämlich hervorragend dafür geeignet. Abreißen würde ich die gesamten Ungershallen und würde dort ein komplett neues Stadtquartier entwickeln mit 3.000 bis 3.500 Wohnungen.
Und die würden dann den Umzug und den Neubau der Messe quasi querfinanzieren. Summa summarum käme man laut Müller ungefähr bei null raus und hätte gleich noch den schwierigen Standort Ex-Flughafen Tempelhof mit Leben erfüllt, neue Wohnungen geschaffen und der Messe eine moderne neue Heimat gegeben. Eine Win-Win-Situation für das Land Berlin, so Müller.
Lass es uns doch mal versuchen. Am OIREF hat es doch auch funktioniert, ohne dass der Staat einen Cent dazu getan hat. Und das würde ich mir von Politik mal wünschen. Wir wollen auch schon gar kein Messe-Bashing machen. Ganz im Gegenteil. Wir wollen, dass diese Stadt funktioniert. Wir sind Bürger, wir haben dieser Stadt viel zu verdanken und wir wollen, dass hier nach vorne gearbeitet wird. was die Messe oder was Politiker, die mal für 3 Jahre gewählt worden sind, denken, da sind morgen wieder andere da. Also von der Seite aus fragen Sie die mal lieber, was die für eine Idee für diese Stadt haben. Die haben ja auch tolle Ideen fürs ICC. Mal gucken, was da rauskommt. Wir haben eine Idee für Tempelhof und das ist halt eben der Standort der neuen Messe.
In Messekreisen bezweifelt man Müllers Rechnung. Ein Messeneubau sei kein Millionen-, sondern ein Milliardenprojekt. Zumal die Straßen- und vor allem Schienenanbindungen, die die Messe jetzt am Funkturm hat, fehlen. Zum Beispiel für die Ausstellerzüge auf der InnoTrans. Und man ist sauer auf Müller. Einerseits, weil er ausgerechnet während der GITEX-Verhandlungen öffentlich forderte, just die Messehallen abreißen zu wollen, die die Emirate anmieten wollten. Und zweitens, weil er den Plan gemeinsam mit Ex-Messechef Christian Göke ausgeheckt hat, dem Mann, der seinem früheren Arbeitgeber einst die beliebte IFA abjagen wollte, im Auftrag eines Konkurrenten. Auch die schwarz-rote Koalition sagt zu Müllers Vorschlag offiziell Danke, aber nein. Innerhalb der CDU aber hat er dann doch noch Unterstützer, vor allem den wirtschaftspolitischen Sprecher der CDU-Fraktion Christian Greff. Der will den Umzugs- und Neubauplan am Leben erhalten und Müller bleibt deswegen optimistisch.
Nichts ist so stark wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Das hat Victor Hugo gesagt und das passt eigentlich so wunderbar zu Tempelhof und der Idee zur Messe.
Zurück auf der GITEX, wo Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey nach vielen geschüttelten Händen auch am Gemeinschaftsstand von Berlin und Brandenburg eingetroffen ist. Die Messe, sie ist auch ihr Erfolg. Sie saß bei den Verhandlungen in Dubai mit am Tisch. Müllers Messeidee hält sie für abwegig, zumal die Strategie der Messegesellschaft gerade eine ganz andere ist. Man schaut nicht nach innen, sondern nach außen und setzt auf globales Wachstum, vor allem nach Osten.
Naja, es geht schon darum, dass wir unsere Außenwirtschaft diversifizieren. Also, dass wir nicht nur in die USA schauen, nicht nur in Europa schauen, sondern eben auch in die andere Himmelsrichtung blicken. Da ist Osteuropa, aber da ist auch die arabische Welt. Und die schlafen alle nicht. Wir sehen das auch in unserer Partnerstadt Jakarta in Indonesien. Es ist eine unfassbare Entwicklung, die dort voranschreitet. Das sind Märkte, die wir erschließen wollen für Berliner Unternehmen. Es sind aber auch Investoren, die wir hier nach Berlin holen wollen. Denn es ist ganz klar, unser Wirtschaftswachstum, was jetzt das 11. Jahr in Folge über Bundesdurchschnitt liegt, das wird nur weiterhalten, wenn wir auf die neuen Technologien setzen. Deep Tech, Fintech, Health Tech, Green Tech, Games, das ganze Thema künstliche Intelligenz, das sind die großen Wachstumsfelder für Berlin. Und da brauchen wir eben auch Investoren aus dem Ausland, die eben auch eine Souveränität hier ermöglichen in Deutschland, in Europa, die ein wenig uns auch unabhängig macht von dem, was in den USA passiert.
Messechef Mario Tobias will genau das tun, expandieren. 2026 mit der Tech-Messe Smart Health Asia in Singapur und der Tourismusfachmesse ITB, die einen Ableger in Lateinamerika bekommen wird. 2 weitere Veranstaltungen, eine davon in Asien, will Tobias in den kommenden Wochen bekannt geben. Erstens, weil dadurch Geld verdient werden könne. Und zweitens, weil der Konkurrenzkampf der großen Messe-Events immer härter wird.
Machen wir uns nichts vor, momentan gerade in Saudi-Arabien, im arabischen Raum, auch in Ostasien, in Hongkong, in Singapur wird unfassbar viel Geld investiert. Also wir reden wirklich dort über Milliardeninvestitionen. Diejenigen, die so viel Geld umsetzen, könnten sich natürlich auch alle möglichen Veranstaltungen mal schnell ausdenken. Und deswegen ist für uns wichtig, dass wir mit einem starken Brand, wie es eine ITB ist, natürlich einen Anker setzen und sagen, pass auf, wenn jetzt die Weltleitmesse bei denen der Region ist, dann ist es etwas, was den Wettbewerb niedrig hält.
Jedes Jahr, so das Ziel, will die Messe künftig eine neue eigene Veranstaltung auf den Markt werfen. Und zwar vom Messegelände am Funkturm aus, nirgendwo sonst.
Die Wirtschaftsreportage über die Messe Berlin von Sebastian Schöbel.
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben und mögen es kompakt mit einer Prise Humor? Nur haben Sie keine Zeit, sich täglich stundenlang über Nachrichten aus aller Welt zu informieren? Dann ist unser neuer Podcast 7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder genau das Richtige.
Wir sind Hendrik Schröder
und Christoph Schrag und wir sind sehr gern gut informiert, aber nur selten einer Meinung. Und wir schauen in diesem Podcast zurück auf die wichtigsten Fragen und Themen der Woche.
Das bedeutet, wir sammeln Fakten, wir lesen Interviews, wir führen Interviews und wir führen auch eine Debatte rund um die Themen. Präzise, aber locker, fundiert und unterhaltsam.
7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder. Ein RBB 24 Inforadio Podcast. Immer freitags in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Anke Arndt.
Und wir beginnen mit der A2 Berlin Richtung Magdeburg. Zwischen Dreieck Werder und Lenin laufen noch immer die Bergungsarbeiten, deshalb nur die linke Spur frei. Zurzeit 50 Minuten plus ab Glindow auf der südlichen A10. Baustellenstau auf der westlichen A10 vor der Havelbrücke, 30 Minuten plus in Richtung Havelland und 20 Minuten plus in Richtung Werder. Auf der nördlichen A10 Stau vom Dreieck Pankow zum Dreieck Barnim, hier 15 Minuten extra. Stadtverkehr Berlin, viel Geduld brauchen Sie auf der A113 stadtauswärts. Zwischen Dreieck Neukölln und Adlershof dauert es gut 45 Minuten länger. Auf sämtlichen Umfahrungen kommt es zu erheblichen Staus. Staus haben wir auch auf der A115 einwärts vor der Spanischen Allee mit 20 Minuten plus und auf dem Stadtring Richtung Wedding ab Kreuz Schöneberg hier ebenfalls 20 Minuten plus.
Es ist 16 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Michael Castricius. Guten Tag. Die Medizinerin Jenny de la Torre war als Obdachlosenärztin von Berlin bekannt. 3 Jahrzehnte lang behandelte sie am Berliner Ostbahnhof sowohl Wunden als auch Seelen. Obdachlosigkeit, sagte sie, ist eine soziale Krankheit. Die traurige Nachricht dazu von Anke Arndt.
Die Berliner Obdachlosenärztin Jenny de la Torre ist tot. Wie ihre Stiftung mitgeteilt hat, ist die Medizinerin gestern im Alter von 71 Jahren gestorben. Ingo Jansen, RBB 24.
Die Welt verliere eine Frau, deren Leben und Wirken untrennbar mit der Idee von gelebter Solidarität verbunden war, so die Stiftung. Mit ihrer unerschütterlichen Hingabe habe sie das Leben der Ärmsten verändert. De la Torre wurde 1954 in Peru geboren. Sie war Fachärztin für Kinderchirurgie, promovierte an der Berliner Charité und fing in den 1990er Jahren an, am Berliner Ostbahnhof obdachlose Menschen zu behandeln. Dafür wurde sie 1997 mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. 2006 eröffnete sie das Gesundheitszentrum für Obdachlose in der Pflugstraße in Berlin-Mitte. Es dient als Anlaufstelle für medizinische Hilfe, bietet aber auch psychologische, soziale und rechtliche Unterstützung. De la Torre definierte Obdachlosigkeit als soziale Krankheit und medizinische Hilfe als Menschenrecht.
Polens proeuropäischer Ministerpräsident Tusk hat angekündigt, im kommenden Monat das Kabinett umzubilden. Es werde neue Gesichter geben, sagte er in seiner Regierungserklärung, kurz vor einer Vertrauensabstimmung im Parlament. Tusk hatte die Abstimmung nach der Niederlage seines Lagers bei der Präsidentenwahl am 1. Juni angesetzt. Dabei hatte der rechtskonservative Kandidat Nawrocki gewonnen, der von der oppositionellen PiS-Partei unterstützt wurde. Der könnte zentrale Vorhaben von Tusks Mitte-Links-Regierung blockieren. Die USA haben sich in den Handelsgesprächen mit China grundsätzlich auf ein Abkommen geeinigt. Das gab US-Präsident Trump in Washington bekannt. Demnach sei Peking bereit, seltene Erden und Magnete an die USA zu liefern. Die Zölle auf chinesische Waren sollen laut der Vereinbarung auf 55% steigen. Ursprünglich war ein deutlich höherer Prozentsatz im Gespräch. Das Abkommen sieht außerdem vor, dass chinesische Studenten weiter die Möglichkeit erhalten, an Universitäten und Hochschulen in den USA zu studieren. Die formelle Zustimmung durch ihn selbst und Chinas Staatschef Xi stehe allerdings noch aus, schrieb Trump online. Russland hat die Leichen von mehr als 1200 gefallenen Soldaten an die Ukraine übergeben. Das hat die Regierung in Moskau bestätigt. Die Übergabe war bei dem Treffen zwischen Russland und der Ukraine Anfang des Monats in Istanbul vereinbart.